Ich begrüße Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Hochsensibilität. Beruf bzw. Berufung leben mit feinsten Sensoren. Das ist unser Thema der nächsten Stunde. Gäste sind Christa Lühling und Michael Seiß. Beide sind hochsensitiv und setzen sich seit Jahren mit diesem außergewöhnlichen Persönlichkeitsmerkmal, die sie auch als Gabe Gottes sehen, auseinander. Und sie möchten Menschen aufmerksam machen auf diese, mit dem immerhin jeder Fünfte ausgestattet ist. Christa Lühling war zusammen mit ihrem Mann in den letzten Monaten schon bei Radio Horeb zu Gast und wir haben damals über Gabe, Aufgabe oder Last der Hochsensibilität gesprochen. In ihrem gemeinsamen Buch Leben, Lasten tragen, die verkannte Gabe, schreiben die Lühlings über hochsensible Menschen als emotionale Lastenträger, zeigen Wege der Heilung auf, ja, und geben in diesem Buch wichtige Tipps zur Alltagsbewältigung. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich in Lüdenscheid im Nordwesten des Sauerlandes Frau Christa Lühling. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Angeregt hat die damalige Sendung Michael Seiß. Auch er ist hochsensitiv und musste schon als junger Ingenieur erfahren, dass sein Organismus ihm bei bestimmten äußeren Begebenheiten einen Streich spielt. In dem Fall war es eine laute Fertigungshalle, wo er seine Diplomarbeit schreiben musste. Und nach der Diplomarbeit ist er erstmal krank geworden. Ich glaube, ein halbes Jahr lang, ungefähr 6 Monate. Und in der Rückschau betrachtet, passt dieses Phänomen vielleicht genau zu den wissenschaftlichen Ergebnissen der US-amerikanischen Psychologin Elaine Aron. Sie fand zusammen mit ihrem Mann heraus, dass das Gehirn von hochsensiblen Menschen anders funktioniert. Sie schreibt, Hochsensible achten stärker zum Beispiel auf Details, brauchen vielleicht mehr Zeit bei der Reizverarbeitung und wie Herr Seiß ja auch schon erwähnt, hatte die Diplomarbeit in einer Fertigungshalle geschrieben und ist dann durch die Reizverarbeitung erstmal krank geworden und es hat sein Leben beeinträchtigt. Vielleicht, wenn Sie jetzt schon, liebe Hörer, versuchen, Parallelen zu ziehen zu Menschen, die Sie kennen oder zu Ihrem eigenen Leben, werden Sie sagen, ja stimmt, da war mal was schon in jungen Jahren. Doch was bedeutet das nun konkret für den Alltag, für den Beruf oder für eine vielfache Mutter wie Frau Lühling, wenn man hochsensitiv ist? Immerhin ist Frau Lühling Mutter von 5 Kindern und hat damals schon mit ihrem Mann Dirk zusammen den Verein Familienarbeit Team F, Neues Leben für Familie, gegründet, den sie heute noch zusammen leiten und der inzwischen eine riesige Institution geworden ist, die gerade, sagen wir mal, in der evangelischen Welt sehr bekannt ist, bei evangelischen Mitchristen. Seit 1988 arbeitet Frau Lühling mit ihrem Mann als Referentin und Familienberaterin für Team F und sie sind dort unter anderem auch verantwortlich für die Schule für Gebetsseelsorge. Michael Seiß, mein zweiter Gast, ist heute als Berufs- und Persönlichkeitstrainer tätig, lebt in Rosenheim und er hat sich von dort aus auf den Weg gemacht zu uns. Und so begrüße ich jetzt auch mein Gegenüber, meinen Studiogast, Michael Seiß. Grüß Gott, schön, dass Sie hier bei uns heute sind.
Guten Morgen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Herr Seiß, Sie wohnen nahe an den Bayerischen Alpen und haben ein Hobby oder sollte man vielleicht auch besser sagen, eine Ausgleichsoase, nämlich die Berge, auch als Arbeitsplatz für sich entdeckt. Sie sind auch als Outdoor-Coach tätig. Was machen Sie da genau?
Ja, da verlassen wir die Hektik des Alltags und den Schreibtisch und die Problemzonen und gehen in die freie Natur. Das ist einmal gut, den Kopf freizukriegen durch frische Luft und durch andere Ausblicke. Wir erleben dort einen Perspektivenwechsel und können dann von oben auf unser Leben schauen und die Probleme werden kleiner. Wir sind dem Himmel und Gott näher und in unseren bayerischen Bergen haben wir ja so tolle Gipfelkreuze. Und ich denke, das ist auch für viele eine Hilfe, einfach ihr Leben unter dem Kreuz zu betrachten, die Schwierigkeiten anzunehmen, aber auch zu wissen, da gibt es einen Schöpfer, der die herrliche Natur gemacht hat, der auch mich gemacht hat, mit meiner besonderen, sensiblen Ausprägung. Und dieser Schöpfer hat sich dabei was gedacht, dass ich so bin. Ich bin da kein Montagsmodell, sondern eine Spezialanfertigung. Und jetzt gilt es halt für diese Spezialanfertigung, hochsensibler Mensch, die passende Aufgabe zu finden und das passende Umfeld und auch zu schauen, welche Menschen tun wir gut, wie viel Zeit verbringe ich mit welchen Menschen.
Das ist mir jetzt hängen geblieben, dass Sie sagen, Sie als hochsensitiver Mensch, Sie sind kein Montagsmodell. Wie haben Sie denn gemerkt, dass Sie hochsensitiv sind, dass Sie auch anders sind als vielleicht Ihre Studienkollegen oder vielleicht haben Sie es auch schon in der Schule bemerkt?
Also zur Schule kann ich sagen, das war für mich eine herrliche Zeit. Ich war immer sehr, sehr interessiert, neue Dinge zu lernen. Und zu meiner Zeit gab es so gut wie keine Nachmittagsschule. Das heißt, wenn die Schule um 12, halb eins aus war, hatte ich den Rest des Tages frei und konnte Fußball spielen gehen, mich ausruhen oder an die Hausaufgaben setzen. Ich habe auch von meinem Elternhaus einen ruhigen Arbeitsplatz gehabt. Also Schule war für mich ganz toll und ich habe da sehr gut abgeschnitten, ohne mich verausgaben zu müssen, weil einfach viel, viel Zeit zum Reflektieren war. Da kann ich sagen, da habe ich dran gemerkt, dass mir es einfach leicht fällt, weil ich so interessiert bin.
Leicht fällt zu lernen.
Ja, oft da war... Das war, hat mir entsprochen, einfach Wissen mir anzueignen. Und wir hatten wohl auch Glück, dass die Klassen damals nicht allzu groß waren. War eigentlich für mich in der Rückschau eine sehr, sehr gute und positive Erfahrung und ein guter Start.
Und wann fiel es dann Ihnen auch auf, dass Sie besondere Sensoren, feine Sensoren haben, hochsensitiv sind?
Also vor allem diese feinen Sensoren, solange die einem gut tun, nimmt man das gar nicht speziell wahr, das gehört halt dazu. Deutlich wird es dann, wenn die feinen Sensoren einem einen Streich spielen. Und das war ja, wie die Frau Böhler gerade schon gesagt hat, in dem Studium und dann auch bei der Ingenieurarbeit. Aber dass mir die Ingenieurarbeit in dieser lauten Fertigungshalle so schwer gefallen ist, das hatte bestimmt auch schon mit den 3 Jahren vorher zu tun. Eine Ausbildung im dualen System, das heißt, ich war nicht Student an der Universität mit entsprechenden Semesterferien und wo man sich weitgehend selber auch das Programm zusammenstellen konnte, sondern ich hatte damals einen Ausbildungsvertrag bei einer Firma und anstatt in die Berufsschule zu gehen, bin ich halt zum Studium geschickt worden und da war ein ganz, ganz enger Zeitplan und nach dem 8-Stunden-Tag war da noch der Stoff zu lernen und das war einfach zu eng, um hier genügend Zeit zum Verarbeiten zu haben. In diesem Studium war auch sehr viel Interessantes geboten, aber es war einfach zu viel. Mir hat damals in der Rückschau ein Begleiter, ein Coach gefehlt, der mir gesagt hat, du konzentrier dich auf bestimmte Wissensgebiete, die du nachher in deinem Berufsleben weiter vertiefen willst. Ich habe damals versucht, alles aufzuhäufen, ein Wissen. Und es war einfach zu viel. Und es hat dann einfach auch zu dieser Überforderungssituation am Ende der Ausbildung geführt, die dann eine Burnout-Situation war. Die war jetzt vielleicht nicht ganz tief, aber einfach so, dass ich den Einstieg in das Berufsleben sehr, sehr verzögert begonnen habe und auch mit einer Hypothek dann dort habe anfangen müssen. Und ich bedauere es heute im Nachhinein, dass mir damals niemand geholfen hat, auch ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen und zu sagen, du brauchst hier im Studium nicht in allen Fächern eine 1 oder eine 2. Es kommt einfach darauf an, hier diese Hürde, Studienabschluss zu schaffen und dann wird sich was ergeben. Und es war leider auch niemand da, der mir ein gesundes Selbstbewusstsein gegeben hat gegenüber der Ausbildungsfirma, dass man hier mit dem Betriebsrat, mit der Personalabteilung mal geredet hätte und gesagt hätte, ja, wir verstehen zwar, dass es für Sie optimal wäre, der Mitarbeiter könnte das aushalten, so eine junge Nachwuchskraft, sie haben vielleicht bestimmte Pläne mit mir, aber jetzt muss man erstmal schauen, dass die Ausbildung gut abgeschlossen wird und in einem Ausbildungsverhältnis wäre es bestimmt möglich gewesen, dass man seine Abschlussarbeit vielleicht im Büro der Arbeitsvorbereitung oder in einem Zeichenbüro irgendein Plätzchen zum Ausarbeiten hätte es bestimmt gegeben. Und wenn es dann nur nötig gewesen wäre, 1-2 Stunden täglich zur Aufnahme dieser Daten in der Fertigungshalle zu sein, dann wäre das ein ganz anderes Arbeiten gewesen, als so, wo ich ständig diesem Lärm ausgesetzt war.
Mhm. Frau Lülling, Sie und Ihr Mann, Sie sind Eltern von 5 Kindern und als hochsensitive 5-fache Mutter war doch da sicherlich auch Stress vorprogrammiert und wie für Sie war die Erkenntnis, hochsensitiv zu sein, eine Art Offenbarung? So schreiben Sie es auch in Ihrem Buch. Vielleicht der Herr Seiß hat mir gerade ein Stichwort gegeben, nämlich, dass es für ihn vielleicht gut und wichtig gewesen wäre, es hätte jemand erkannt, dass er eine hochsensible Persönlichkeit ist, dass er sensibler ist. Gibt es eines Ihrer Kinder, was sensibler ist, wo Sie sagen, ich kann jetzt von meinen eigenen Erkenntnissen, konnte ich jetzt auch da schon etwas in meine Kindererziehung einbringen?
Ja, das hätte ich mir auch gerne gewünscht, dass ich eben diese Erkenntnis gehabt hätte, als unsere Kinder noch klein waren. Es war leider nicht so. Wir haben erst den ersten Kontakt zu diesem Thema gehabt, als unsere Kinder Teenager war. Aber wir haben dann das Thema mit ihnen gemeinsam angeguckt und wir haben mehrere, die hochsensitiv sind. Und wir reden offen über das Thema und sprechen auch heute mit unseren Kindern, wo, an welchen Stellen sie Probleme mit dieser Gabe haben. Und wir sprechen ganz klar mit unseren erwachsenen Kindern, ist ja heute, wo sie sich Auszeiten nehmen müssen und wo sie gut für sich selber sorgen müssen. Da sind wir ganz offen im Gespräch.
Und das ist auch etwas, was wir heute in der Sendung auch mit weitergeben möchten, wo wir auch Mut machen möchten, nämlich, dass man erkennt, als sensibler, man ist vielleicht anders, reagiert nicht so dickhäutig, wie es manchmal heute gefordert ist, dass man vielleicht da, wo alle sagen, ach, für mich ist es jetzt in Ordnung und abgeschlossen, dass man sagt, aber ich hätte da noch ein Problem, in Anführungsstrichen Problem, und sich da einfach auch ernst nimmt und auch mit einem Selbstbewusstsein dafür einsteht, dass man andere Bedürfnisse hat.
Das war bei mir dann im Berufsleben in einer weiteren Stelle dann, es war die Energiewirtschaft, Kraftwerksbau. Ich habe dann eine Stelle gefunden, als diese Firma einen Großauftrag für ein Kraftwerk in Südafrika bekommen hat. Und als junger Ingenieur habe ich mich dann oft gefragt, wieso können die mir hier ein so gutes Gehalt bezahlen? Und ich habe dann immer im Blick gehabt, die schwarzen Bergarbeiter in Südafrika, die jetzt wahrscheinlich für einen ganz geringen Lohn die Kohle zum Kraftwerk schaufeln müssen, da hat für mich irgendwas nicht gestimmt und ich habe innerlich eine Last getragen, die jetzt aber total gar nicht mein Auftrag war und gar nicht mein Verantwortungsbereich. Heute kann ich das reflektieren, was da abgelaufen ist, aber auch da wäre es hilfreich gewesen. Ich hätte den Mut gefunden oder zum Beispiel aus meinem CVJM-Umfeld wäre irgendein Seelsorgerberater mal mit mir ins Gespräch zu kommen, weshalb ich mich im Beruf so schwer tue. Und ich glaube, gerade diese inneren Konflikte, das sind auch Dinge, die Hochsensible haben. Meine Chefs haben immer wieder zu mir gesagt, auch in anderen Zusammenhängen, Herr Seiß, Sie machen sich zu viel Gedanken. Ich habe natürlich gedacht, ich werde jetzt hier gerade dafür bezahlt, dass ich mir Gedanken mache. Aber einfach dieses weite Feld, wo man sich verantwortlich fühlt, wo man meint, mitzugestalten zu können oder zu müssen, ist wohl auch typisch für Hochsensible, speziell für Hochsensible mit einer kognitiven Ausprägung, wie das bei mir ist. Und wenn ich jetzt natürlich ein selbstgestrickter und selbstgemachter Verantwortungsträger ohne Mandat bin, dann kann das in einem beruflichen Umfeld nur schiefgehen.
Zu den Ausprägungen der Hochsensibilität kommen wir gleich noch. Da gibt es wohl 4 Ausprägungsformen, so könnte man es überbegrifflich sagen. Aber vielleicht nochmal an Frau Löhling jetzt die Frage. Frau Löhling, gerne werden ja auch sensible Menschen als übersensibel oder überempfindlich wie so ein bisschen abgestempelt. Auch an Herrn Seiß wurde der Appell gerichtet, Sie machen sich zu viele Gedanken, jetzt sind Sie doch mal nicht so empfindlich. Kann man das unterscheiden? Gibt es Unterschiede zwischen hochempfindlichen Menschen und hochsensitiven Menschen?
Ja, Wir können eigentlich alle so überempfindlich werden. Und mir hat das sehr gefallen, diese Definition zu finden, dass eine Überempfindlichkeit oder eine verletzte Reaktion wir alle zeigen können, wenn wir denn abgelehnt oder verletzt werden. Und diese überempfindlichen Reaktionen, die kann jeder Mensch entwickeln. Und das hat nichts mit der Sensitivität zu tun, von der wir jetzt hier sprechen. Das ist höhere Wahrnehmung. Und diese Sensitivität, die Hochsensible haben, ist, dass sie eben mit dieser größeren Wahrnehmung und mit diesem stärkeren Nachdenken über Vergangenes und Zukünftiges nicht verstanden sind und dann schon auch Ablehnung ernten wegen ihres vielen Nachdenkens oder was sie alles wahrnehmen und sehen und was sie mitteilen. Und dann werden sie natürlich auch für diese Gabe verletzt. Und dann kann es natürlich sein, dass sie dann überempfindlich reagieren. Und wir sagen immer, verletzte Menschen sind dann mit ihren Verletzungen beschäftigt und haben nur den Blick darauf gerichtet, während diese Gabe, hochsensitiv zu sein, da sind die Menschen beschäftigt, den anderen zu helfen, zu dienen, was zu erforschen oder sind tiefer in ihren Gedanken eben.
Und da sprechen Sie schon ein bisschen hin auch zu den 4 Ausprägungsformen, die es gibt. Nämlich man spricht da von empathisch hochsensiblen Menschen, von kognitiv hochsensitiven Menschen. Herr Seiß, Sie haben eben schon angedeutet, dass Sie zu einer dieser Menschen gehören. Dann gibt's sensorisch hochsensible oder spirituell sensitive Menschen. Vielleicht, dass wir zu jedem dieser Typen mal so 2, 3 Sätze sagen, dass auch die Hörer, dass wir die ein Stück weit mitnehmen, was eigentlich hochsensitive Menschen ausmacht. Wodurch charakterisiert sich Frau Löhling der eher empathisch hochsensible Mensch?
Ja, das sind eher die Menschen, die sehr anteilnehmend sind und stark mitfühlen. Sie sind eben auf die Menschen bedacht und sie wissen immer, wie es den anderen geht, ohne dass sie zum Beispiel darüber gesprochen haben. Sie spüren dann auch Nöte und Lasten. Und leider ist es so, dass sie, wenn sie das spüren, dann auch sich da zu stark oft verantwortlich fühlen und wollen eben allen Erleichterung bringen. Wenn ich die Gruppe immer frage, die sagen, ja, uns ist es wichtig, Harmonie und Frieden zu bringen. So, das gehört zu denen. Und ich sage eben, das sind die Menschen, die sich die Last der anderen Menschen auf ihr eigenes Leben aufladen und ihnen helfen wollen, befreiter zu leben. Und das sind die Lastenträger. Darüber habe ich das Buch geschrieben. Aber man muss natürlich lernen, diese Gabe so einzusetzen und nicht auf eine falsche Weise die Lasten der Menschen zu tragen, sondern auf eine gute Art und Weise, sodass ich auch entlastet leben kann. Die sind ja dann nur zusätzlich belastet. Man findet sie übrigens als Berater, Therapeuten in der Krankenpflege, als Umweltschützer, also eigentlich in allen helfenden Berufen.
Eine zweite große Gruppe, könnte man sagen, sind die kognitiv hochsensiblen, hochsensitiven Menschen. Das heißt, da sehen Sie sich eher. Wie würden Sie diese Gruppe beschreiben?
Das sind die Menschen, die ihre Wahrnehmung dann auch sehr tief durchdenken, die Informationen zu einem Wissenspool in ihrem Gehirn speichern oder speichern wollen, so halbe wandelnde Lexikas, die dann auch sehr vernetzt denken. Also jetzt vorher bei mir die Situation der südafrikanischen Bergarbeiter habe ich dann in Zusammenhang gesetzt mit meiner Tätigkeit als Ingenieur in Deutschland. Da gab es eine gewisse Verbindung, aber eine Verbindung, die einfach in dieser Situation für mich irrelevant war. In vielen anderen Fällen sind so Verbindungen bestimmt sehr relevant. Und ich glaube, ein ganz typisches Beispiel für so einen kognitiv Hochsensiblen, den ganz, ganz viele Hörer auch kennen werden, ist dieser Detektiv Sherlock Holmes oder sonst diese Kriminal, in so Kriminalgeschichten der Kommissar XY, der einfach die Fälle löst. Der beobachtet sehr gut und zieht dann Schlüsse. Und oft ist es dann nicht dieser vordergründige, offensichtliche Schluss, der zur Lösung führt, sondern die Dinge sind dann doch komplexer. Und das versuchen wir kognitiv Hochsensiblen einfach zu beherrschen. Mhm. Auch ganz komplexe Systeme. Wir stoßen dann natürlich immer wieder auch an unsere Grenzen oder schießen übers Ziel hinaus und verunsichern dann andere auch, weil die wollen sich gar nicht auf unsere komplizierten Lösungsmodelle einlassen. Da müssen wir einfach auch lernen, unsere komplizierten Gedanken in einfache Bilder und Modelle zu transportieren, damit die anderen uns folgen können.
Und fühlen Sie sich dadurch auch manchmal eher auch isoliert oder wie fällt es Ihnen auch, können Sie auf andere dann auch eingehen?
Also ganz wichtig für mich war zu erkennen, dass andere Menschen halt anders denken und gar nicht so denken können wie ich. Und im Zweifelsfall ist es dann doch meine Aufgabe, die Dinge zu vereinfachen, dass andere mir folgen können. Auch wenn ich mir das natürlich wünschen würde, andere wären begeistert, sie würden meinen Gedanken ständig folgen. Aber ich denke, da haben dann die kognitiv Hochsensiblen auch einen Auftrag, eine gute Kommunikation zu lernen und die Dinge, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und nur scheibchenweise oder stufenweise ihre komplizierten Modelle an andere weiterzugeben.
Jetzt haben wir über empathisch hochsensitive Menschen gesprochen, die Mitfühlenden, die auf ihr Umfeld bedacht sind, über die kognitiv Sensitiven, die vielleicht eher intellektuell geprägt sind, die Konzepte ausarbeiten, Tüftler, Erfinder. Und da gibt es auch noch eine Gruppe, die sensorisch hochsensible Menschen. Greift das nicht aber auf beide Bereiche auch über, Frau Löhling? Oder ja. Wer ist denn der sensorisch Hochsensible? Was gehört denn da noch dazu?
Können die alle vier Bereiche ineinander greifen und manche haben auch alle vier Bereiche. Es gibt dann eben immer die Spezialisten in einem Bereich, aber die sensorisch Sensibilität, das heißt, da sind die Sinnesorgane speziell in der Wahrnehmung und die reagieren stärker auf Impulse übers Gehör, über Geruchssinn und Geschmackssinn und haben auch eine sehr gute visuelle Wahrnehmung. Und da finden wir dann die Künstler und auch wie soll ich sagen, so die kreativen Menschen, Künstler und Dichter und Denker jeder Art. Und das ist dann ganz spannend, weil die dann zum Beispiel als Musiker dann das besondere Gehör haben. Die können zum Beispiel einen falschen Ton im Orchester bei einem Instrument heraushören. Und das tut denen dann richtig weh. Mhm. Und eins unserer Kinder hatte dieses Gehör und wir wussten es nicht. Und er lernte Gitarre und wir wollten mit ihm spielen. Und nur weil dann die Jüngeren einen falschen Ton hatten, hat er alles hingeschmissen und ist rausgelaufen. Aber wir dachten, warum ist er so unwillig? Aber in Wirklichkeit hat er das nicht ausgehalten. Das haben wir später erfahren. So ist das also auch eine besondere Begabung.
Und die spirituell Hochsensitiven?
Und, spirituell hochsensitiv ist, dann hat man eine spezielle Wahrnehmung für das Übernatürliche und das Unsichtbare in dieser Welt. Für die ist das fast dann eine Realität. Sie erspüren Wahrheiten, die die anderen nicht so wahrnehmen und sehen auch Dinge. oder wissen einfach auch Dinge, haben Vorahnungen unter Umständen. Und wir merken, dass Kinder oftmals von Anfang an eine ganz starke Antenne hinhaben zu Gott oder in die andere Welt und viel träumen und dann aber auch diese Wahrnehmung unter Umständen sich auch nicht so gut entwickeln kann, wenn sie keine Anleitung dafür bekommen, mit dieser besonderen Wahrnehmung gut umzugehen. Mhm. Da können sie auch Ablehnung erleben oder auch dann Unverständnis oder sie werden als Spinner und Träumer abgestempelt und dann verstecken sie diese Gabe.
Welche Frage ja auch gerade hochsensitive Menschen umtreibt, das ist, ob sie von Anfang an hochsensitiv waren, ob es also schon in ihren Genen liegt oder ob sie sich auch die Sensibilität erworben haben.
Ja, da stellen Sie eine wichtige Frage. Also es ist so, dass man schon sagt, und Ellen Arndt sagt das und auch andere, die an diesem Thema mit beteiligt sind, dass man das also von Geburt an mitbringt. Und dass es aber auch eine erworbene Hochsensitivität gibt, wenn man durch ein schweres Trauma oder ganz schwere Verletzungen so diese besondere Wahrnehmung entwickelt, um sich zu schützen, dass einem das nicht nochmal passiert.
Nach außen hin könnte man sagen, wirkt es so, dass hochsensitive Menschen manchmal sehr empfindlich reagieren, bis hin zur Überempfindlichkeit, dass sie öfter vielleicht aus ihrem inneren Gleichgewicht fallen. Manch Hochsensibler wirkt sogar merkwürdig. Und der hochsensitive Mensch selbst fühlt sich anders. Das kann er aber oft nicht einordnen, Herr Seiß. Warum ist das so und wie kann ich da auch in so eine Selbstannahme finden?
Also ich denke, Selbstannahme hat auch was damit zu tun, ob ich mir selber wert bin, für meine Bedürfnisse einzutreten. Sie haben vorher schon erwähnt, dass ich heute Outdoor-Coach bin. Ich bin dazu gekommen über eine Ausbildung beim Alpenverein als Fachübungsleiter Bergsteigen. Und die Zeit in der Natur auf Bergtouren, ja auch beim Klettern, hat mir sehr, sehr gut getan. Mein Umfeld hat es aber eher sehr kritisch gesehen, so als Flucht, auch als Flucht von den Aufgaben des Alltags. Und wenn ich jetzt mich selber annehme, dann weiß ich, was mir gut tut und bin bereit, dafür auch Kritik von anderen Menschen anzunehmen. Und auch hier gilt wohl, an den Früchten werdet ihr das sehen. Mhm. Wenn ich mir was Gutes tue oder wenn ich mir was herausnehme und ich merke, ich bin nachher gesünder, leistungsfähiger, kann auch schwierige Tage im Beruf gut überstehen, weil ich die Erfahrung habe von schönen Erlebnissen und weiß, da gibt's wieder schöne Erlebnisse für mich. Ich denke, das ist was mir hilft und was einfach diese Selbstannahme ist. Und bestätigt hat sich das Ganze später jetzt vor ein paar Jahren auf dem ersten Berufungskongress. Da war nämlich der Eröffnungsvortrag von dem Weihbischof Renz aus Rottenburg-Stuttgart gerade zu dem Thema Berufung. Und Berufung heißt geschaffen, gewollt und geliebt. Und er hat ganz klar zum Ausdruck gebracht, Gott liebt uns so, wie wir sind, auch mit unseren Spezialbedürfnissen. Das war dann sozusagen die theologische Bestätigung von dem, was ich einfach in meinem Leben erfahren habe.
Und was man durchaus auch sehen kann, das ist, dass hochsensitive Menschen durchaus auch schon verantwortungsvolle und hoch anspruchsvolle Berufe ausüben. Aber für sie ist es immer wieder wahrscheinlich wichtig, zu entschleunigen und Ruhepole zu finden. Was hat Ihnen da auch besonders geholfen?
Also noch in meiner Zeit in dieser Kraftwerksfirma, das war in Neckartal bei Stuttgart, da bin ich regelmäßig in der Mittagspause in die Weinberge gegangen und bin dann die Weinbergstaffeln so in einem Trainingstempo hochgestiegen und einfach diese Auszeit in der Natur als Gegensatz zu der Materie als Ingenieur. Wir waren da auch in so einem ziemlich modernen, kahlen Stahlbau untergebracht. Das hat mir einfach unheimlich gut getan und ich denke, das war das Richtige für mich.
Für den anderen ist es vielleicht ein ruhiges Hobby auch als Ausgleich zu haben oder Gebet, Stille in der Kirche zu sein. Heute ist ja unser Thema hier Beruf, Berufung leben, mit feinsten Sensoren leben, lernen. Jetzt gleich wollen wir ganz praktisch darüber sprechen, über eine stärkenorientierte Berufswahl. Wir sprechen über Berufsfelder, wo feinste Sensoren gebraucht und geschätzt werden und welche vielleicht eher hinderlich sind. Das erwartet Sie gleich in der zweiten Hälfte unserer Lebenshilfesendung mit feinsten Sensoren leben. Es geht um den Beruf, die Berufung. Gleich geht's weiter. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über Beruf bzw. Berufung leben mit feinsten Sensoren. Meine Gäste sind Christa Lühling und Michael Seiß. Beide sind hochsensitiv und setzen sich seit Jahren mit diesem doch recht außergewöhnlichen Persönlichkeitsmerkmal. Und ich möchte es nochmal erwähnen, dass sie auch als Gabe Gottes sehen auseinander. Und die US-amerikanische Psychologin sagt sogar, jeder fünfte hat hochsensitive Veranlagungen. Und wir haben eben schon gehört, dass es vier verschiedene Ausprägungsformen gibt, so empathisch hochsensible oder kognitiv hochsensible Menschen oder Menschen, die viel stark fühlen, sensorisch hochsensible Menschen oder auch spirituell stark ausgeprägt hochsensible Menschen. Und heute wollen wir jetzt auch noch ganz praktisch werden in der Sendung. Doch vorher haben wir schon zwei Hörer. Eine erste Dame darf ich begrüßen. Sie rufen uns aus Koblenz an. Hallo, grüß Sie.
Ja, hallo. Ich habe nicht von Anfang gehört, aber das ist gerade das Thema, wo ich ganz viel zu sagen hätte. Ich bin in einer Familie, die also immer so ziemlich fromm war. Ja, meine Großeltern, Urgroßeltern. Und diese geistige Sensibilität, also ist in unserer Familie. Mein Vater, meine Großmutter. Und als ich Kind war, habe ich auch schon gespürt, dass ich Sachen oder ich konnte manchmal wissen, was andere denken. Mhm. Ja, das war also als Kind war mir das noch nicht so ganz bewusst. Und dann, meine Großmutter hat immer viel über arme Seelen mir erzählt. Also ich war so Oma, Opas Kind. Mhm. Und da habe ich ganz viel mitgenommen. Und diese Empfindlichkeit hat sich noch mehr ausgeprägt bei mir. Mhm. Also ich habe dann, aber auf christlicher Ebene. Ja, also ich habe das alles immer mit im Gott gesehen.
Das heißt, man könnte sagen, dass Sie zu den eher hochspirituell hochsensiblen Menschen gehören, die schon als Kind wissen, dass es Gott gibt. Manche von Ihnen wachsen vielleicht sogar ohne praktizierend gläubige Eltern auf, aber es ist eine Antenne da für das Spirituelle und man engagiert sich dann auch eher in seiner Kirche, in seiner Pfarrgemeinde oder wird vielleicht auch als derjenige oft angesprochen und es wird gesagt, du bete du einfach dafür und geh das mit mir durch. Gut, danke schön, dass Sie uns davon erzählt haben. Jetzt möchte ich noch einen Herrn begrüßen. Sie rufen uns aus Kempten an. Grüße Gott.
Grüß Gott, aus Kempten.
Heißt das Kempten?
Kempten ohne T, ja.
Ah, ohne T, ich habe das gesehen, ohne T, aber dachte, war Kempten, wo liegt denn das?
Kempten am Niederrhein.
Kempten am Niederrhein. Ah, meine Kollegin, die kennt es natürlich, sie kommt vom Rhein, ich kenne es gar nicht. Ja. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich Folgendes, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der, ich habe mir zwei Erfindungen gemacht, bin auch ein unheimlich leidenschaftlicher Tüftler. Mhm. Ich male auch gerne, also tue gerne zeichnen und male gerne Aquarelle. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber jetzt praktisch von 1981 bis Ende vorigen Jahres mein Geld mit LKW fahren verdient.
Mit was fahren? Mit LKW fahren, jetzt habe ich es.
Ja, mit Busker fahren.
Ja.
Und die letzten 8 Jahre auch auf einem 40-Tonner im Fernverkehr in ganz Europa. Wobei dann auch oft 15 Stunden am Tag da anstanden. Ich habe dann, ich glaube, dass ich die Umwelt, das Positive, aber auch das Negative extremer wahrnehme als andere Menschen. Und ich habe jetzt zum Beispiel ein Schlafproblem. Könnte es damit zusammenhängen, dass meine Nerven dann auch so ein bisschen verrückt spielen, dass das damit zusammenhängt, dass die ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, und es war ein sehr extremer Beruf, dass das damit zusammenhängt.
Dass die Frage geben wir doch gleich mal an unsere Seelsorge-Expertin, an die Frau Lühling weiter.
Ja, guten Tag, hier ist die Christa Lühling. Es ist so, dass die Hochsensitiven, das ist ja eine neurobiologische Beschaffenheit und wir wollen immer alle Wahrnehmungen noch verarbeiten und ablegen. Und wenn sie so eine hohe, anstrengende Arbeit hatten und ganz viele Eindrücke aufgenommen haben und nicht genug Ruhephasen, um das abzulegen und zu verarbeiten oder mit jemandem zu reflektieren, dem sie das erzählen konnten, dann führt das dazu oder kann dazu führen, dass man das dann versucht, wenn man zur Ruhe kommt, abzubauen und über alles nachzudenken. Und dann kann die Folge sein, dass man dann wirklich schlecht schlafen kann, weil man überreizt ist. Man weiß nicht, wohin mit den vielen Eindrücken. Und bei mir geht es so, wenn ich einen Tag zu lang erlebt habe mit zu vielen Impulsen und Reizen, dann liege ich manchmal erst noch 2 Stunden im Wohnzimmer, während mein Mann schon sofort einschlafen kann. Und ich muss das erst runterfahren und abarbeiten. Und manchmal habe ich sogar so ein richtiges Brummen im Körper, wenn ich mich überstresst habe. Also das kann gut die Ursache sein.
Herr Seiß?
Also für alle mit Einschlafstörungen, also ich merke bei mir, wenn ich am Nachmittag eher einfache Arbeiten mache oder gar die Gelegenheit habe, in die Natur zu gehen, dann ist das Balsam für die Seele und zum Schlafen. Und das Idealste ist zum Beispiel im Herbst, wenn man die Dämmerung draußen erleben kann auf einem Spaziergang und eine Wanderung, dann nimmt man das einfach, das Äußere wahr, wie es dunkler und ruhiger wird. Und es sind hervorragende Schlafpillen, einfach am Abend einen Spaziergang zu machen.
Mhm. Gut, danke schön. Herr Naurenz, dann wünschen wir Ihnen alles Gute.
Vielen herzlichen Dank. Sie haben mir sehr geholfen schon mal.
Ja.
Ihre Sendung ist wunderbar. Noch eine Frage
ja,
habe ich.
Ja, gerne.
Ich würde so gerne bei Ihnen, weil der Sender, ich finde Ihren Sender absolut wohltuend und spitze, und würde auch gerne bei Ihnen einzahlen. Ist das die Ligabank Regensburg?
Da können wir gleich jetzt auch sozusagen Werbung machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielleicht hier der allgemeine Hinweis, Radio Horeb, wir sind spendenfinanziert, also auch diese Sendungen kommen zustande dank Ihrer finanziellen Unterstützung. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, wie Herr Naurenz, dann wenden Sie sich gerne an den Radio Horeb Hörerservice, der gibt Ihnen die Informationen dazu, oder Sie gehen auf unsere Homepage horeb.org. Und wer ein Programmfaltblatt zur Hand hat, auf der letzten Seite steht unsere Bankverbindung. Und ich gebe Ihnen mal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice und der beantwortet Ihnen dann auch die Frage mit der Liga Bank. Ja, es ist die Liga Bank, das ist unsere Bank, das kann ich vielleicht hier schon mal beantworten. Aber nähere Informationen gibt der Hörerservice unter 08328 921 110. Und diese Telefonnummer ist auch ganz wichtig für alle, die sich für die Bücher interessieren. Einmal auch das Buch von Christa und Dirk Lühling, Lasten tragen, die verkannte Gabe, hochsensible Menschen als emotionale Lastenträger ist der Untertitel, oder auch die Bücher der US-amerikanischen Psychologin Elaine Aron. Da habe ich 3 Bücher aufgelistet, unter anderem auch ein Buch, Das hochsensible Kind. Also Auf der Homepage finden Sie ganz wichtige Informationen und wer kein Internet hat, wendet sich gerne an den Hörerservice. Ja, danke jetzt für diesen, die Ermöglichung, da einfach nochmal drüber zu sprechen. Herr Naurenz, alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Genau, danke. Machen wir vielleicht weiter jetzt. Wir wollten ja über die stärkenorientierte Berufswahl sprechen, Herr Seis. Vielleicht mal so ganz pragmatisch, wie kann ich als sensitiver Mensch herausfinden, wo nun meine Gaben liegen?
Ich denke, das Entscheidende ist, mal zu erkennen und zu beschließen, dass da, wo ich jetzt bin, dass das eben nicht der Platz ist. Denn das Beschäftigen mit den eigenen Gaben erfordert natürlich auch neue Aufmerksamkeit und neue Konzentration. Das wird kaum gehen, wenn ich als Hochsensibler am Rand meiner Kräfte in einem Beruf bin, an einer Stelle bin, die mich total fordert oder gar überfordert. Bei mir war das so einfach, so krankheitsbedingte Auszeiten, aber dann auch die Tätigkeit als ehrenamtlicher Bergführer für Team F, haben einfach ermöglicht, dass ich nochmal sozusagen neu starten konnte. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch damals die Bücher von Lühlings und von Alan Aron entdeckt und gemerkt, ja, das bin ich, das trifft auf mich zu, dieses unbewusste Lastentragen an Stellen, wo ich überhaupt keine Kompetenzen habe. Und ich habe mich dann aufgemacht, zu schauen, wo gibt's Hilfen für engagierte Leute, die sich erstmal selber kennenlernen wollen und über das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement, aber auch über eine Ausbildung bei Xpand, die heißt Berufung als Lebensstil, habe ich mich intensiv mit Fähigkeiten und Werten auseinandergesetzt und gemerkt, da sind ganz viele Dinge da, die aber mit der Aufgabenstellung als Ingenieur überhaupt nicht zusammengepasst haben. Zum Beispiel war das dort alles sehr wettbewerbsorientiert. Und gerade die Wettbewerbssituation hat mir nicht gelegen. Meine Themen sind eher auch Gerechtigkeit und Fairness. Und ja, es gibt heute so viel gutes Material, wo man so eine Liste an Werten oder Fähigkeiten hat und wo man einfach nur abhaken muss. Spricht es mich an? Könnte das sein, was auf mich zutrifft? Und ein beliebtes Tool ist dann, dass man einfach diese Werte und Fähigkeiten aufschreibt, so kleine Kärtchen bildet und diese Kärtchen dann in Pyramidenform anordnet, sodass dann der Wert und die Fähigkeit, die am stärksten ausgeprägt ist, ganz oben steht. Und dann sieht man seine Stärken und das, was einen anzieht, wo man gerne sein will, mal ganz oben. Und geht dann nicht bei der Berufswahl davon aus, welche Stellen sind zu besetzen, sondern was sind meine Fähigkeiten und was sind Aufgaben, die ich gerne und gut machen kann.
Mhm. Kann man denn da auch ganz konkret etwas sagen? Oder was sind Ihre Einschätzung, nach Ihrer Einschätzung, Herr Seis, Berufsfelder, die geeignet sind für Menschen mit feinen Sensoren, ja, wo sie sogar gebraucht und geschätzt werden?
Ja, natürlich alles, wo es fein und sensibel zugeht, zum Beispiel in der Krankenpflege, in der Betreuung von Menschen, aber auch zum Beispiel in der Entwicklung und im Labor. Diese Berufsfelder haben aber auch für Hochsensible große Gefahren, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass ich in so einem Job dann auch aufgehe und mich selber vergesse. Und über das Ziel hinausschieße und mehr an Energie reinbringe, als im Moment gerade gefordert ist. Und ich denke, Hochsensible brauchen immer wieder auch Supervisoren oder Gesprächspartner, mit denen sie über ihre Berufswelt reflektieren können, damit die anderen sie auch ein Stück weit vor sich selber schützen, weil sie eine ganz hohe Leistungsbereitschaft haben, in Berufen, wo es ihnen leicht fällt. Und über unsere Webseite feinesensoren.de bekommen wir immer wieder Anfragen auch von Internetnutzern. Zum Beispiel war vor kurzem die Frage, ist Lehrer ein geeigneter Beruf für einen Hochsensiblen? An sich, Umgang mit Menschen, also ich wünsche mir sensible Lehrer, die sensibel auf die Schüler eingehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, welches Umfeld hat der Lehrer und wie kann er sich abgrenzen? Also es geht nicht bloß darum, dass ich den optimalen Beruf finde. Und so unterschiedlich wie jetzt die Hochsensiblen sind in ihren vier Ausprägungen, sind natürlich auch die Begabungen der Hochsensiblen. Aber es ist wohl ganz, ganz wichtig, dass ich eine sehr gute Selbstkompetenz habe, eine Wahrnehmung auch von dem, wie es mir geht. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass Hochsensible nicht den Fehler machen dürfen, dass sie zu einfache Berufe nehmen, sondern es soll, ja, es müssen sogar anspruchsvolle Berufe sein. Denn die Gefahr, dass man sich unter Wert verkauft, bedeutet einfach, ich habe einen geringen Selbstwert. Und was für Hochsensible ganz wichtig ist, dass sie den Mut haben, am Arbeitsplatz für ihre Bedingungen auch einzutreten. Und es gelingt mir am besten, wenn ich weiß, ich habe einen guten Job. Ich bin nicht so einfach austauschbar. Der Chef braucht mich, auch wenn ich vielleicht jetzt den Wunsch habe, meine längere Mittagspause zu machen, was vielleicht nicht vorgesehen, aber in der konkreten Situation durchaus möglich ist. Also je wertvoller ich für die Firma, die Organisation bin, desto mehr werde ich auch mir ein Umfeld bereiten können, wo ich mitgestalten darf. Also eine gute Ausbildung ist ganz wichtig für Hochsensible, da sollten sie nicht dran sparen und ruhig auch einen zweiten oder dritten Versuch starten. Und es ist immer wieder so, dass Hochsensible erst in der zweiten Lebenshälfte ihren Beruf finden, wo sie wirklich gut sind und ihre Lebensreife auch einbringen können.
Mhm. Frau Löhling, Sie und Ihr Mann geben schon seit Jahren viele, viele Einkehrtage oder auch Wochenende Seminare für Menschen, die hochsensitiv sind. Und Sie arbeiten dort auch mit bestimmten Persönlichkeitstests, damit die Teilnehmer auch ein Stück weit erstmal ein Gespür dafür bekommen, wer bin ich eigentlich? Vielleicht, dass Sie uns da noch mal ein Stück mit auf den Weg nehmen können, wie auch so in Richtung Selbstannahme und auch wie sensitive Menschen sich auch gut kennenlernen können.
Ja, wir persönlich haben mit diesem Test gearbeitet für uns, für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Wir arbeiten in den Einkehrwochen nicht damit, sondern wir zeigen den Menschen da, wo haben sie keine gesunde Selbstannahme, wodurch ist das gekommen und vor allen Dingen, wie können sie verletzende Worte oder Stempel oder Stigmen wieder ablegen, die auf ihrem Leben liegen, so dass sie zum Beispiel glauben, ich bin zu nichts Nutze oder ich bin falsch, ist so mehr mein Schwerpunkt. Und wie können sie heraustreten aus dieser falschen Programmierung und ihre eigene Bestimmung annehmen? Das ist also so mein Ziel an den Wochen, an den Tagen. Und wenn wir dann ein Wochenende oder eine Urlaubswoche jetzt noch anbieten, dann wollen wir ihnen auch helfen, wie finden sie gut ihre Auszeiten, wie entspannen Sie am besten, dass jeder seinen Weg findet? Oder wie können Sie auch dann ein gesundes Nein entwickeln in Situationen, wo Sie eigentlich überfordert sind, wo Sie früher immer einfach aus Gefälligkeit Ja gesagt haben, wo Sie aber heute dann lernen müssen, Nein zu sagen. Das sind so unsere Schwerpunkte. Und Vergebung auszusprechen, wo ich verkannt worden bin. Das ist so das Ziel auch in diesen Versöhnt-Leben-Seminaren, wo wir mit Gottes Hilfe es schaffen, all die Ablehnung, die man ja da auch ein Leben lang für diese Art, diese andere Art erlebt hat, wie man da in eine Versöhnung hineinkommen kann. Einmal, dass man den Menschen vergibt, dass sie einen so verkannt haben, dass man aber auch sich selber neu annimmt und mit sich selbst versöhnt lebt. Und Das ist so ein ganz wichtiger Schlüssel.
Jetzt lassen Sie uns noch mal pragmatisch werden, weil heute soll es ja auch ganz konkret um den Beruf gehen. Da haben Sie mir zum Beispiel, Herr Seiß, zur Vorbereitung auf diese Sendung auch ein Stichwort gegeben, nämlich Sie haben da von der individuellen Bewerbungsstrategie gesprochen und auch ein Buch angeführt, das heißt Bewerbung ohne Bewerbung.
Ja, dabei geht es jetzt darum, dass wir uns nicht mit den klassischen Bewerbungsunterlagen auf ausgeschriebene Stellen bewerben, sondern wir als Arbeitssuchende, die den richtigen oder den speziellen Platz für uns finden wollen, bieten uns mit unserer Persönlichkeit und unseren Stärken bei Organisationen, Arbeitgebern, Inhabern an und drehen sozusagen den Spieß fast um. Wir sind nicht die Bittsteller und sagen, wir möchten der eine als einer von 50 Bewerbern genommen werden, sondern wir bieten unsere Fähigkeiten an und gehen und suchen einfach den verdeckten Arbeitsmarkt. Mhm. Und dann ist es oft nicht so, dass das Papier das Ausschlaggebende ist, sondern wir zum Beispiel mit einer Idee kommen, einem freiwilligen Projekt, das jetzt nicht beinhaltet, dass wir als Praktikant das machen, was der Arbeitgeber sagt, sondern wir kommen mit einer Idee und suchen Leute, die diese Idee aufgreifen. Das hat den Vorteil, wir formulieren diese Idee einmal und können die über Internet oder E-Mail einfach an viele schicken. Also der Aufwand wird verringert und wir wollen gefunden werden. Und wir sind nicht die, die als Bittsteller sagen, wir unterziehen uns diesem Ausleseprozess, der sonst bei einer Bewerbung dabei ist, wo ich mich sehr anpassen und oft auch verbiegen muss.
Jetzt sehe ich, wir haben noch weitere Hörer. Da wäre zum Beispiel der Herr Schröttger aus Mönchengladbach. Grüß Sie Gott, Herr Schröttger.
Grüß Gott auch. Mhm. Ich wollte mich einfach mit einbringen, weil ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich finde mal Gleichgesinnte, wenn ich mal so sagen darf. Mhm. Die meisten meiner Fragen haben Sie schon beantwortet, wenn ich rekapitulieren darf. Das war die Frage eben, welche Ausprägungen es gibt und wie ich damit umgehen soll. Also ich kenne es, wenn man nicht verstanden wird, man verschließt sich und irgendwann wird einem das Talent zur Last. Und dann gibt es Verhaltensweisen, die, ich sag mal, wie so eine Kakophonie wirken. Völlig widersprüchlich. Man kriegt nicht mehr das sortiert, was man eigentlich in seinem eigentlichen Gedankenstrang hatte. Mhm. Und wie man da beruflich mit umgehen kann, das haben wir jetzt aktuell. Ich wusste auch bislang nicht, dass meine Frau, ich habe sie für sehr sensibel gehalten, aber nicht, dass sie so eine besondere Ausprägung hat. Und da treffen sich jetzt zwei Welten und in unseren Kindern ist die Frage gewesen, wie ist das, und ich habe das ja gehört, ihre Dame dort, die mitspricht, die hat ja auch eigene Empfindungen und findet es bei den Kindern wieder,
wenn ich das Christa jetzt richtig Lühling verstanden habe. Ja. Genau, und noch mehr Informationen auch für alle anderen Hörer, die später eingeschaltet haben. Christa Lühling war mit ihrem Mann Dirk Lühling zusammen bei uns auf Sendung und die Sendung Gabe, Aufgabe oder Last der Hochsensibilität. Sie geht nochmal ganz individuell auch auf die Aufgabenbewältigung, auf die Problembewältigung ein und zeigt auch nochmal ganz viel auf, vielleicht für alle, die sich jetzt erkennen in der heutigen Sendung, auch, dass Sie die nochmal nachhören, die ist im Podcast zu finden, bei der Lebenshilfe Leben in Beziehung. Haben Sie noch eine Frage vielleicht, Herr Schröttger?
Ja, und zwar können Sie dies nochmal spezifizieren nach den unterschiedlichen Ausprägungen? Können Sie diese Sendung nochmal fortführen? Weil ich kenne fast alle Ausprägungen in unterschiedlicher Qualität. Mhm. Ja, und die Summe des Ganzen ist fast unerträglich. Mein Vater hat ein Leben lang daran gehadert, unverstanden zu sein. Und Ich habe gesagt, ich will das nur rein vom Geiste her umsetzen und merke dann immer wieder, das genügt nicht. Ja, also ich das wird jetzt den Rahmen wirklich sprengen. Ich will nur ein Beispiel bringen. Mein Vater hat einmal ist er musikalisch gewesen, hat sich selber Musik beigebracht, die Harmonien für Akkordeon. Aber er hat es nicht ertragen, wenn sein ältester Sohn mitgesungen hat, weil der eben keine Stimme hatte. Und da sind viele Anomalien entstanden. Anderes Beispiel ist, er hat Vorträge schon in den 80er Jahren, wohin Konzernpolitik führt, die Zusammenführung und dann die Preispolitik und eigentlich die Unterdrückung des freiheitlichen Systems. Er hat das Gleiche im medizinischen Bereich gemacht, bis hin zur Ausschlachtung des Menschen. Und man hat ihm gesagt, im Kolbingverein, er sei verrückt, er solle sich behandeln lassen. All diese Dinge funktionieren und werden umgesetzt in heutiger Zeit. So, das ist das. Und ich will jetzt nicht von meinem Sohn sprechen, nur ein Beispiel in dem Hinsicht, dass er als Junge, schon als Schüler, Schmerzen, körperliche Schmerzen empfunden hat, wenn er Unrecht nicht selber erlebt hat, sondern gesehen hat, wie anderen Unrecht getan haben.
So wie Herr Seiß das auch schon angedeutet hat bei einer seiner ersten Arbeitsstellen. Vielleicht, dass wir dazu jetzt nochmal Frau Löhling hören, weil die Zeit ist jetzt schon fortgeschritten, die Sendezeit. Frau Löhling, bitte.
Ja, das ist ja die große Not, dass diese etwas größere Wahrnehmung oder diese besondere Wahrnehmung noch gar nicht erforscht und akzeptiert ist. Und dadurch erleben wir so viel Unverständnis und aber auch gleichzeitig lernen wir nicht mit dieser Gabe so gut damit umzugehen, dass wir dann unser Leben bewältigen können. So ein Kind, das eben jetzt so extreme Schmerzen dann auch spürt wegen Ungerechtigkeit, braucht jetzt schon Hilfe und muss lernen, wie es mit dem Empfinden und dem Wahrnehmen der Ungerechtigkeit umzugehen hat und wie es sich aber auch schützt oder welche Wege ihm helfen, dieses Wahrnehmen zu reduzieren, dass er da sich nicht für alles verantwortlich fühlt, was ungerecht läuft.
Herr Schröttger, danke schön für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Behüt Sie Gott.
Und danke auch und weiterhin wirklich segensreiches Schaffen.
Ja, danke schön. Ja, auf Wiederhören. Wir kommen jetzt schon an das Ende unserer Sendezeit. Hochsensibilität, Beruf, Berufung, Leben mit feinsten Sensoren. Eine Frage, die vielleicht noch den Herrn Seiß betrifft, weil Herr Seiß, Sie sind gerade dabei, auch ein Netzwerk auch zu schaffen oder Berufsfelder zu finden. Und vielleicht an Sie, Frau Löhling, mal so nochmal zum Abschluss die Frage, welche Rolle hat Ihr nicht hochsensitiver Ehemann und Arbeitskollege auch in Team F, Dirk, in Ihrer Berufs- und Arbeitswelt beim Aufbau von Team F und man könnte es übertragen auch überhaupt beim Aufbau von etwas Neuem gespielt?
Soll ich zuerst antworten?
Ja.
Okay. Ja, also für mich war das ganz wichtig, dass ich erkannt habe, wie wichtig seine Stärke ist, dass er sachlich und strukturiert ist und eben diese große Wahrnehmung nicht so hat und dann aber auch gegen Widerstände die Stirn bieten konnte, Sachen nach vorne bringen konnte und das war für mich ein Halt. Früher war das ein Kampf und habe ich das nicht gut gefunden, dass er nicht so viel wahrnimmt, aber ich habe durch ihn gelernt und es ist ganz wichtig, dass ich das gelernt habe, wertzuschätzen und glaube, ohne ihn wäre Team F nicht zustande gekommen. Ich bin nicht jemand, der voranprescht und die Stirn bietet, habe ich mittlerweile gelernt, aber das war total notwendig. Und wir beide als Team ergänzen uns jetzt heute sehr gut.
Und wie schätzen Sie die Chancen von hochmotivierten, hochsensiblen ein, sich zum Beispiel selbstständig zu machen, etwas Neues auch in der heutigen Welt zu gründen?
Also wenn Sie um Ihre Gabe wissen und auch oft haben die ja auch so ein Brennen im Herzen und sind von ihrer Berufung auch überzeugt und von dem, wie sie was sehen. Und ich denke, wenn sie so Begleitung haben, können sie wirklich auch was Neues und auf die Beine stellen und sind dann speziell in ihrem Gebiet sehr gut.
Und das hoffen wir, dass wir alle die, die sich heute angesprochen fühlen, durch die heutige Sendung ein Stück weit begleiten konnten. Herr Seiß, von Ihnen vielleicht noch ein Wort zum Abschluss.
Ja, ich denke, Berufung heißt, dass ich schaue, für was brennt mein Herz, wo sehe ich Nöte, aber mich auch ganz klar frage, wo habe ich Stärken, wo habe ich Ressourcen. Und um auf den letzten Hörer zurückzukommen, ich denke, da hatte der Vater zwar ganz viele Nöte gesehen, aber ich kann unmöglich das alles umsetzen. Und da muss ich mich einfach entscheiden. Berufung heißt einfach auch Entscheidung und Nein sagen zu vielem, was auch möglich wäre, aber in einem Leben nicht mal mit Gottes Hilfe zu bewältigen ist.
Und das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir inspiriert werden durch den Heiligen Geist, der uns führt und leitet, dass wir mit Hilfe von Menschen, die uns zur Seite stehen, aber auch mit der Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes, unseren Lebensweg finden. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für die Sendung und alles Gute auf Ihrem weiteren Lebensweg.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Löhling, und danke, Michael Seiß.
Danke.
Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich möchte mich da noch ein wenig mehr mit beschäftigen, es gibt eine Webseite, die zu empfehlen ist, feinesensoren.eu oder feinesensoren.de. Es gibt zwei Webseiten und auch noch die Seite von Team F. Alles ist aufgeführt auf der Homepage von Radio Horeb, auch Termine und auch Möglichkeiten an Seminaren, Einkehrtagen oder auch einer Ferienwoche mit Löhlings teilzunehmen. Buchempfehlungen finden Sie auf unserer Homepage und das ist www.horeb.org. Und wenn Sie sagen, ich habe kein Internet, interessiere mich aber dennoch dafür, rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Meine Kollegin gibt Ihnen gerne Auskunft unter der 08328 921 110. Die Sendung kann nochmal gehört und runtergeladen werden, auch von unserer Homepage. Nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. Lebenshilfe, Leben in Beziehung, dort finden Sie diese Sendung. Eine CD kann bestellt werden, auch beim Radio Horeb CD-Dienst oder per Mausklick im Internet. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.